Wir sind zurück aus der Sommerpause und die erste Aufnahme ging schon rückwärts und bergab, weil es direkt alles abgebrochen ist. Philipp ist ausgerastet, Marc lacht sich tot, aber wir sind zurück. Let's go, Boys.
Guten Tag, ja. Leute. Warum haben wir eine Sommerpause gemacht? Was ist passiert bei uns? Warum haben wir keine weiteren Folgen hier rausgebracht? Und mal wieder ist das Meetup schuld, dass wir weitermachen. Wir haben auf dem Meetup mit vielen von euch gesprochen, die uns gesagt haben, hey, es geht uns gar nicht darum, dass wir hier kranken Content sharen und irgendwie da erzählen, was die nächste Launch-Strategie ist. Klar können wir das hier wieder mal droppen. Ich glaube, da ist Marc der absolute Pro für. Inzwischen vielleicht auch Chris, wer weiß das schon. Aber es geht vielmehr darum, dass wir so ein bisschen aus unserem Leben berichten, was so geht und was wir so machen unternehmerisch, was wir machen privat. Und ich glaube, da gibt's einige Dinge zu erzählen, wenn auch nicht. Wenn auch für uns schwer einzuschätzen, was euch interessiert. Von daher legen wir einfach mal los. Was geht denn bei euch jetzt gerade? Oder wollt ihr lieber davon erzählen, was, weil seit der OMR haben wir keine Folge mehr aufgenommen.
Ich weiß auch gar nicht, was passiert ist.
Ich glaube schon.
Wann war OMR? Im Mai.
Mai, ja.
Jetzt ist Juli, fast Ende Juli.
Ja, wobei wir haben doch, ich glaube doch, da haben wir noch eine Folge aufgenommen. Auf jeden Fall haben wir keine mehr aufgenommen, seit ich in New York war. Das war Mai. Ziemlich sicher. Ich glaube, so schnell vergeht die Zeit.
Mhm. Ja, ich erinnere mich, weil ich weiß noch, dass du gesagt hast, Jungs, ich bin nächste Woche in New York, ihr macht Podcast, ne? Und wir so, ja, machen wir. Und seitdem ist keine Folge mehr rausgekommen, glaube ich.
Ich glaube, ihr habt noch eine gemacht. Ich glaube, das war die, wo ich dabei war, ja. Ja.
Ja, diese letzte Fuck-Ups-Folge oder so.
Was mir jetzt gerade einfällt zu dem Thema, wie stellt ihr euch das vor? Hattet ihr das schon mal, dass ihr in Real Life jemanden gesehen habt, der euer Produkt benutzt hat?
Ja. Weil ich in, als ich CrossFit-Box Produkte verkauft habe, da waren die Produkte ja oft präsent und wenn ich dann Drop-In gemacht habe, irgendwo schon. Mhm. Aber ich glaube, für die meisten Seller. Also ein Drop-In heißt in der CrossFit-Welt, man geht in eine fremde CrossFit-Box und macht da ein Training mit sozusagen. Weil CrossFit
hast besteht du Leute mit deinen großen Produkten trainieren sehen?
Mhm. Ja,
wie war das Feeling?
Ich habe mich natürlich richtig gefreut und ich habe das immer so gemacht, dass ich dann die Leute gefragt habe, so hey, ich habe gerade gesehen, du hast hier so Kniebandagen, kannst du die empfehlen? Dann habe ich praktisch ein ehrliches Feedback bekommen dafür, wie die das wirklich finden.
Boah,
dann
hätte ich gesagt,
hey, die sind von mir, dann hätten die bestimmt anders geantwortet. Aber dann habe ich richtig so auch konstruktive
Feedbacks
bekommen.
So einfach, ich würde mich das gar nicht trauen, weil wenn derjenige dann so voll über das Produkt herzieht und du stehst da so und versinkst am liebsten im Boden. Du musst halt ja nichts sagen.
Du musst dann nicht sagen, dass es von dir ist. Aber also ehrlicheres Feedback bekommst du ja kaum eigentlich.
Auf der anderen Seite ist es aber auch so ein bisschen weird, den so anzusprechen. Weil dann vermittelst du direkt so ein Feeling von, irgendwie haben wir kaum Kunden und es ist voll was Besonderes, dass ich jetzt hier einen Kunden treffe. Das ist ein Sweet Spot irgendwie.
Ja, es wirkt natürlich dann schon ein bisschen, ist halt eine kleine Firma am Ende. Aber finde ich eigentlich ganz cool. Also ich glaube, hattest du mal so eine Abdeckhaube gesehen im Garten, oder?
Ja, ich habe jetzt gerade ein Franzbrötchen geliefert bekommen. Jetzt muss mal kurz Chris erzählen. Chris, hast du schon mal jemanden gesehen?
Ja, witzigerweise vor kurzem im Café de Paris in Monaco.
Alter, stimmt. Ja, okay, ja. Wo sonst auch, natürlich.
Also ich war, wir waren in Nizza bei der Hyrox WM und haben dann einen Abstecher gemacht nach Monaco. Und da gibt's halt das Casino. Ich weiß gar nicht, ob das da das Monte Carlo war, dieses berühmte Casino. Ja. Aber irgendwie direkt bei diesem Casino ist das Hotel de Paris und das Café de Paris.
Da haben wir eine halbe für 18 Euro getrunken.
Eine bayerische. Genau. Und wollten uns da halt hinsetzen. Also war schweineteuer, aber wir wollten einfach sitzen und ein bisschen die Leute beobachten und da irgendwie, keine Ahnung, mal eine Stunde sein. Und ja, plötzlich war halt im Café de Paris Gläser von unserem Hersteller.
Nee.
Also die Gläser, die da waren, waren aber die absoluten super mega Premium Gläser. Du kannst bei unserem Hersteller gibt's halt so ein paar, sag ich mal, Qualitätsstufen, die dann so ein bisschen die Formtoleranz sind. Also die Gläser werden, nachdem sie produziert sind, von so einem Laser geprüft, also ob die Form halt, exakt ist. Und dann kannst du halt zum Beispiel sagen, okay, die Toleranz ist 1%. Also solange 99% exakt sind, hat das Glas die QI bestanden. So, und dann gibt's halt noch welche, wo, glaube ich, dann wirklich die Toleranz 0,001% ist, wo dann wirklich jedes Glas nur perfekt rauskommt. Dementsprechend aber auch dann halt der Stückpreis.
Aber kannst du das sehen?
Wir hatten, glaube ich, bisher von keine Ahnung, wie viel 10.000 Gläser wir jetzt verkauft hatten. Ein einziges Mal hat sich jemand gemeldet und hat gesagt, der Boden ist nicht ganz gerade. Mhm. Und dann haben wir halt sofort ein neues Glas geschickt.
Ich finde manchmal Luxus so schwer nachzuvollziehen, weil du zahlst am Ende, stell dir vor, du zahlst das Doppelte am Preis und das Glas ist mathematisch gesehen vielleicht perfekter als das andere. Mhm. Am krassesten finde ich es zum Beispiel bei so einem Bugatti. Normalerweise werden ja nur Teile, die sichtbar sind, wirklich schön gemacht. Und bei so einem Bugatti, ich glaube, ich habe mich mal gehört, dass selbst die Teile, die nie jemand zu Gesicht bekommt, halt einfach aus hochwertigen und schönen Materialien gefertigt werden. Und das ist so. Das
ist bei Apple auch so. Oder war auf jeden Fall mal so.
Ja, aber es ist doch so random, weil es kriegt doch niemand Apple, mit. Der Mehrwert, der ist doch nicht existent, oder?
Apple hat sogar in der Hardware drin, was man gar nicht aufmachen kann, teilweise irgendwelche Signaturen und so reingeschrieben von, also Autogramme von Steve Jobs und so und Made in California und so. Obwohl gewusst war, das wird nie jemand im Leben sehen, außer vielleicht ein Techniker,
der das Ding aufschraubt. Es sieht doch immer jemand, wenn du von innen scheißt.
Aber es ist auch eine geile Story. Es ist auch eine geile Story.
Ja, irgendein YouTuber schraubt es auf und sagt, was für eine billige Kackscheiße ist hier von innen drin und wir zahlen Premium-Preis. Ja. Also ich glaube, das ist schon irgendwie eine Absicherung, weil ich sehe andauernd bei Instagram, wenn es irgendwie so um Lamborghinis geht, die von außen so krass aussehen, so die schnellsten, fancysten Autos der Welt. Und dann setzen die es da rein und rütteln man den Dinger und plötzlich hast du das Lenkrad in der Hand. Und alle sagen, von innen ist das voll die Plastikscheiße.
Mhm. Ja, das ist wie dieser Ferrari, den wir in Kapstadt gefahren haben, der fast auseinandergefallen ist.
Aber das ist ja wieder Qualität, die ich erfahren kann. Und das meine ich halt eben bei dem Glas. Ja. Ist das wirklich Qualität, die du erfahren kannst und die du überhaupt merkst so am Ende des Tages? Oder ist es am Ende nur, du kannst halt sagen, das ist Kristallglas vom Nordpol hergestellt. I don't know. Also weißt du, was ich meine?
Ja, du kannst es glauben oder halt auch nicht.
Ja, bei Gläsern, du siehst es. Also einmal, wenn es halt steht und kippelt, das ist halt ein Problem, aber das darf halt sowieso nicht sein. Und manchmal siehst du es in der Wölbung unten vom Boden. Wenn du das Glas in der Hand hast und du drehst es zwischen den Fingern, dann siehst du einfach, du kannst es kaum beschreiben, aber du siehst, dass da irgendwas irgendwie anders ist.
Aber du siehst das glaube ich, oder? Jetzt der Standard 0815-Kunde sieht er sowas.
Wenn man es sieht, dann finde ich es okay. Dann ist es ein Qualitätsanspruch.
Genau. Es sieht nicht jeder, aber die es sehen, wollen halt ein neues haben.
Ja. Und aber du kontrastierst halt irgendwo, dass man es sehen kann und dadurch nehmen die Kunden es wertige Ware dann.
Chris, du kannst auch ein unperfektes Glas verkaufen und einfach sagen, es ist handgeblasen. Also wenn es handgeblasen ist.
Ja. Ich nenne die Marke einfach unperfekt.
Ja. In der heutigen perfekten Welt ist alles immer so perfekt und bei uns sind die Gläser einfach krumm und schief und wir haben sie per Hand gefertigt.
Hauptsache, du nennst deine Marke unperfekt, nur weil du keinen Bock hast, eine QI zu bezahlen.
Geil.
Bei uns ist jedes zweite Produkt kaputt und falsch, aber die Marke ist halt unperfekt.
Die Marke ist kaputt und falsch. Ja gut,
das wird günstiger vielleicht. Du musst mal mitnehmen, was bei 1600 gerade so geht.
Ja, oh, ist nervig. Also ich habe ja gerade so ein YouTube-Update-Video gemacht, wo ich ein bisschen was erzählt habe. Also wer Bock hat, kann sich das auch mal angucken. Aber im Endeffekt ist gerade halt einfach nur warten. Also wir haben Verpackung nachbestellt. Das hat uns viel Zeit gekostet, weil wir wollten die aus China nachbestellen. Und jetzt sind aber gerade die Importkosten für Container waren halt so unfassbar teuer, dass die Stückkosten dann explodiert sind für eine Verpackung. Das heißt, das Projekt China-Import für Verpackung ist damit geplatzt. Dann haben wir jetzt doch in Europa bestellt. Die Verpackungen sind vor einer Stunde geliefert worden, immerhin. Jetzt gibt's aber Probleme mit dem Supplier, weil da irgendwie eine Maschine im Arsch ist oder nicht schnell genug produzieren können, wodurch wir einen Teil statt im Juli erst im September kriegen. Oh, also es ist gerade ultra viel, einfach nur nervig und zäh. Mhm. So, das heißt, wir machen gerade nicht viel PPC, es passiert nicht viel, also es ist gerade einfach nur abwarten. Ich meine, im Endeffekt, was gut ist, ist, dass wir mit einem sehr hohen Preis, also wir haben bei 30 gestartet, sind jetzt bei 45 Euro, immer noch organische Sales machen und die sind halt dann sehr profitabel. Ja, aber es ist langweilig. Also es passiert nichts. Man kann nicht mal gucken, was geht denn? Was geht denn, wenn wir mal Gas geben mit PPC, wenn wir mal genug Ware haben? Mhm. Ja.
Geht denn da Q4 viel mehr? Also glaubst du, da gibt es einen kranken Anstieg?
Ja, doch. Also weil Weingläser, also entweder als Geschenk oder für Besuch, wenn die Familie kommt, haben wir mal bei Helium 10 geguckt. Da geht schon noch mal mehr.
Also ist jetzt Leute nicht so krass. Allgemein Bock, Sachen zu kaufen. Ich glaube, die kaufen einfach alles.
Ja, das kann auch sein. Also es geht schon mehr, aber es ist nicht so, dass danach ein krasser Drop kommt. sondern ist eigentlich das ganze Jahr relativ konstant und dann halt einmal zur Q4 nochmal stärker die Geschenkesaison. Genau, und eine Sache, wir wollten halt immer auf Luftpolsterfolie verzichten, aber wird nicht gehen. Wir haben jetzt alles getestet mit Papierhülsen, irgendwie Schrotpapier, Verpackung. Im Endeffekt, das Einzige, was wirklich sicher ist, ist halt leider Luftpolsterfolie. Das heißt, ab jetzt wird bald jedes Glas einzeln eingepackt.
Krass.
Ja, sind Learnings, aber ich meine, im Endeffekt...
Gibt es denn Leute, die sich beschweren bei anderen Listings, dass es in Plastik verpackt ist?
Nee.
Weil, aber wenn trotzdem es so wäre,
wollten wir halt das noch zusätzlich so, weißt du, so sich nicht angreifbar machen.
Du kannst halt ja halt argumentieren von wegen Umwelt und ja, es ist aber, du kannst halt sagen, hey Leute, bei einem Glas, es ist einfach das Allerwichtigste, dass es heile bei dir ankommt und ein Glas ist nun mal zerbrechlich. Ja. Das ist wie wenn ich rohe Eier verschicke und ich sage, ich darf keinen Karton verwenden. Es geht halt, ja, es funktioniert halt nicht.
Man könnte es halt auch nicht sagen, dass jedes Mal ein Glas kaputt geht und wir jedes Mal neue rausschicken müssen. Das ist auch nicht nachhaltig.
Man könnte halt irgendwie sagen, ihr kompensiert den Plastikkonsum. Das könnte man irgendwie kommunizieren. Ist auch die Frage, ob es beim Kunden am Ende überhaupt landet, die Information.
Ich glaube, es war eher euer Anspruch, oder? Als dass es jetzt die Kunden richtig merken. Oder
aber es ist halt so ein langfristiges Ding, ne? Also man kann halt irgendwann sagen, wir sind übrigens auch noch plastikfrei. Also ich habe lieber viel zu viele Benefits, als dass ich mich da angreifbar mache. Aber im Endeffekt, es gibt auch recycelbare Luftpolsterfolie. Da sind wir jetzt halt noch am Gucken, was halt möglich ist. Aber fürs Erste darf nicht jedes 10. Glas irgendwie Schrott sein, was wir verschicken.
Ja, die Frage ist immer, um welchen Preis man nachhaltig sein will.
Ja, genau. Ja, das ist alles irgendwie ein bisschen, das zieht sich wie so ein Kaugummi. Also ich freue mich, wenn endlich genug produziert wird, dass wir mit Vollgas verkaufen können. Aber keine Ahnung, in einem halben Jahr hat sich dann alles erledigt und dann läuft es weiter. Also,
aber gibt es Produkte und Projekte, die sich nicht ziehen? Also hattet ihr schon mal so ein Produkt oder so ein Projekt, wo ihr gesagt habt, Alter, das ging jetzt aber schnell, hätte ich nicht gedacht. Also hatte ich ehrlich gesagt.
Also ist mein erstes Produkt, ergo.
Ja, aber du hast ja, also jetzt businesstechnisch allgemein, also ist ja nie so, dass man macht immer so einen Plan und da sieht das alles gut aus und ja, in dem Monat machen wir das und auf Wochen runtergebrochen und so. Und dann guckst du so zurück und denkst so, fuck, eigentlich wollte ich schon seit 3 Monaten ganz woanders sein.
Also.
Das dauert irgendwie immer länger.
Ich habe so einen ähnlichen Fall. Wir hatten, wir haben jetzt eine relativ große Kampagne gemacht bei Hans mit einem Videografen, zwei Fotografen, also allein drei Leute, die Content gemacht haben an einem Tag. Wir hatten 3 Models gebucht, wir hatten eine fette Location gebucht in Köln, mussten mit anreisen, mit Hotel. Also sehr, sehr großes Ding. Und wir haben am Ende den Content gemacht und wir hatten gar keine Eile. Und wir haben hauptsächlich auch neue Artikel fotografiert, weil wir aber wissen, dass jetzt erstmal ein Summer Sale kommt und dann die neue Kollektion erst im August, September, irgendwie sowas in der Ecke kommt, hatten wir gar keinen Stress für diesen Content. Wir haben ihn aber trotzdem zeitnah umgesetzt. Und dann kam das Produktionsteam auf mich zu und meint so, ja, was für eine Deadline? Und wir so, ja, wir haben keine Deadline. Und der so, hä? Also, das war auch ein Fehler, glaube ich, das gesagt zu haben, weil jetzt haben die halt ultra viel Zeit. Aber ich habe denen halt faktisch gesagt, ich brauche den Content jetzt noch nicht. Wir haben ihn ultra früh produziert. Und das war jetzt zum ersten Mal eine Situation, die ich hatte, wo ich so wirklich gesagt habe, ja, ey, ihr habt Zeit. Also, wenn ihr 3-4 Wochen braucht, kein Problem. Es ist wirklich egal gerade. Und das finde ich auch selten, weil normalerweise, wie ihr gerade gesagt habt, rennt man irgendwie nur hinterher und braucht alles ASAP, ASAP, ASAP. Aber es ist auch mal ein geiles Gefühl, dem Dienstleister nicht die ganze Zeit Feuer unterm Arsch zu machen.
Das war dann sehr, sehr proaktiv wahrscheinlich schon angefangen, oder? Also jetzt nicht reaktiv, shit, wir brauchen morgen eine Kampagne, sondern...
Es war eine Mischung. Ich glaube, die Kampagne, ich hätte sie auch noch früher verwenden können, aber dann hätte ich noch viel eher sein müssen. Also wusste ich, das schaffe ich eh nicht. Und wenn ich das eh nicht schaffe, dann schaffe ich es auch erst, dann habe ich ganz viel Zeit. Also das war so ein Entweder-Oder-Ding so ein bisschen.
Ja, die Frage ist ja auch immer, wann kommen so Sachen, die man nicht erwartet? Also, keine Ahnung, Beispiel jetzt wieder, vor über 2 Monate her schon, ich glaube, 10 Wochen jetzt mittlerweile, Firma gegründet, immer noch keine Steuernummer. Das habe ich schon irgendwie erwartet, aber nicht, dass es 10 Wochen dauert und immer noch nicht da ist. Also ich habe so mit einem Monat gerechnet. Was willst du dann machen? Also ja, kannst halt nichts machen.
Nee.
Ich glaube, solche Sachen kommen halt oft. Ja. Oder Chris hat auch nicht erwartet, dass die Gläser halt alle kaputt gehen. Hätte man vielleicht natürlich auch irgendwie so, also klar, das kann passieren, denkt man dran, aber dass es dann sich so lange zieht.
Ja, du musst halt wissen, in welcher Reihenfolge du die Dinge machen musst. Also eine Firma anmelden musst du echt, wenn du bei Amazon verkaufen willst, so früh wie es geht machen, damit du deine Steuernummer
kriegst. Du musst die Firma anmelden, bevor du weißt, dass du eine anmelden willst.
Eigentlich schon, ja.
Oder also bevor pauschal, einfach hast. Pauschal alle zwei Monate mal einen anmelden.
Aber bevor du dein Produkt nicht hast, bist du auch nicht mutig genug, eine Firma schon anzumelden. Das ist so ein Henne-Ei-Problem.
Ja.
Naja. Kurzes privates Thema wieder. Was macht die Marathon-Vorbereitung, Freunde? Wie ihr alle wisst, heute ist der 24. Juli. In zwei Monaten, etwas über zwei Monaten, laufen wir alle einen Marathon.
Den 50. Berlin-Marathon.
50. Berlin-Marathon. 50.000 Teilnehmer. Kurzer Fun-Fact am Rande. Man kann da nicht einfach mitlaufen. Ich liebe dieses Prinzip. Wie bei
irgendwie. Man muss Profiathlet sein wie wir.
Man muss sich bewerben und sagen, warum man gerne laufen will. Nein, Spaß. Nee, am Ende meldet man sich an und es geht per Losverfahren. Also es gibt nur 50.000 Startplätze und es melden sich, ich weiß nicht, wie viele Leute an, ob es schon in die sechsstellige Summe geht, I don't know. Aber
Alter, wir haben davon sehr, sehr viele. 50.000.
50.000
Läufer. Das ist schon viel.
Das ist so geisteskrank. Ich habe gehört, in New York laufen auch so viele und dann gucken nochmal 2 Millionen Leute zu.
Weißt du, wie viele Stadtwellen es gibt?
Wie viel was?
Ach so, nee. Wie viele Stadtwellen?
Ich glaube 5.
Krass. 10.000 also da ist ja richtig kuscheln am Anfang, oder?
Das ist so geil, Leute. Also die ganze Stadt, ich war gerade im Schuhladen, hab nochmal mit dem Verkäufer geschnackt, der meinte, diese ganze Stadt ist eine Party. Es ist so krass. Geil. Und das ist ein riesiges Fest und die besten Läufer aus der gesamten Welt kommen alle nach Berlin. Die kommen, es gibt diese 5 großen Marathons auf der Welt, aber es gibt keinen Marathon auf der Welt, wo alle Profis, wo die Elite wirklich hinkommt. Weil die kommt nur nach Berlin, also Berlin kommt sie safe, weil hier die Chance für Bestzeiten besteht, weil es hier keine Höhenmeter gibt. Und wenn du mal keinen Bock auf New York hast als Elite, dann sagst du halt, brauche ich nicht, weil New York schaffe ich eh nicht, meinen Rekord zu brechen. Also ich schaffe es, meinen New York-Rekord zu brechen, aber nicht meinen Marathon-Rekord. Und deswegen kommen die alle nach Berlin und das ist halt krank, ne? Du läufst halt einfach mit den Weltmeistern zusammen. Das ist schon irgendwie, klar, du bist
ja
unfassbar weit vorne. Nein, aber das Feeling.
Den ersten Kilometer bin ich vorne.
Das Feeling ist so, klar, die laufen ja auch ganz vorne, die haben ja auch, glaube ich, vorne so VIP-Start. Das Feeling aber, du weißt, diese Strecke, das, heute laufen alle, das ist schon eine ganz besondere Atmosphäre den ganzen Tag über. Heute laufen alle so, das ist schon echt.
Ja, cool. Auch die Stimmung so, alle schreien rum, überall Musik und so. Also ich fand das schon beim Halbmarathon geil. Ich will gar nicht wissen, was in Berlin abgeht.
Ja.
Was war die längste Strecke, die ihr jetzt gelaufen seid bisher? Also insgesamt? Ganz kurze Unterbrechung, Freunde. Du weißt es wahrscheinlich schon, aber es gibt nur eine richtig wichtige Sache, die du brauchst, um ein erfolgreiches Amazon FBA-Business aufzubauen. Und das ist das Produkt. Logischerweise. Und wir sehen sehr, sehr viele Fehler in der Produktrecherche bei uns. Und oft wird einfach ein falsches Produkt ausgewählt, was nicht zum Kapital passt, was nicht profitabel ist, was so nicht funktionieren wird. Und dementsprechend haben wir zusammen mit dem Feedback der Community das Starterprogramm entwickelt. Das Starterprogramm ist unser Konzept, wo wir dich wirklich, wenn du möchtest, von der Gewerbeanmeldung bis hin zum Launch deines ersten Produktes begleiten. Das heißt, wir treffen gemeinsam wichtige Entscheidungen, schauen wirklich 1:1 dir über die Schulter bei der Produktrecherche, schauen, dass dein Produkt Sinn macht, dass es profitabel ist, dass du an alles gedacht hast, du kannst alle deine Fragen klären und wir begleiten dich einfach durch wirklich langjährige, erfahrene Coaches bis hin zu deinem ersten Amazon FBA Produkt. Und wenn dich das interessiert und du einen Platz im Starterprogramm haben möchtest, dann schau doch gerne mal auf aim-hackers.de vorbei. Da haben wir die Bewerbung aktuell offen für das Starterprogramm. Und wenn du gerade erst am Anfang stehst und noch dein Produkt suchst oder dir unsicher bist und ein bisschen Sicherheit brauchst von erfahrenen Coaches, dann helfen wir dir sehr, sehr gerne und dementsprechend einfach mal bewerben. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im Starterprogramm. Und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast.
25, aber das war letztes Jahr im Sommer. Das ist ein Jahr her.
Was ihr euch danach im Taxi genommen habt.
Chris, du bist 30 gelaufen?
Oder 28? Irgendwie so letzt, glaube ich.
Ja, das ist schon, recht stark. Also.
Wie ging es dir?
Überraschend gut. Also das war, ich bin froh, dass ich aktuell keinerlei irgendwie Verletzungsprobleme habe, sondern ich merke einfach, dass so gleichmäßig die Muskeln und Gelenke dann mit jedem Kilometer zum Ende hin einfach schwerer werden. Aber es ist nicht irgendwie so, oh fuck, mein linkes Knie, das wird gerade immer schlimmer, sondern so Stück für Stück sagt halt der Körper irgendwann, okay, mehr kannst du noch nicht an Belastung.
Ich merke das einfach, dass mein System einfach müde wird. Also also nicht, ich bin nicht müde, aber du bist so dizzy, so langsam wird die Umwelt so ein bisschen grauer und rauschender und so daran merkt man das, finde ich.
Lauft ihr komplett ohne Carbs? Also ja, nur mit, auch mit Wasser oder ohne Wasser?
Mit Wasser auf
jeden Fall. Mal so, mal so.
Also ich versuch's.
Ich habe den längsten ohne gemacht, aber einfach, weil das Wetter auch so entspannt war. Letzt bin ich weniger mit Wasser gelaufen, weil es einfach viel zu heiß war. Da hatte ich Angst irgendwie, dass ich ohne Flüssigkeit umkippe.
Ja.
Aber sonst laufe ich eigentlich immer ohne. Ich fange jetzt aber an, ein paar Gels zu testen. Also ich mache jetzt eine Art Lauf, die ich demnächst auch mit den Wettkampfschuhen mache, wo ich quasi, keine Ahnung, zum Beispiel Halbmarathon mit meinem Marathon-Pace laufe und mit Gels. Also wirklich so eine Art Test.
Ja, okay.
Weil ich frage mich, weil Philipp, du meintest ja auch neulich, also das Ziel ist ja, deinen Stoffwechsel daran zu gewöhnen, hauptsächlich Fett zu verbrennen auf eine lange Zeit. Das heißt, also diese Gels, würde es Sinn machen, das öfter im Training zu machen? Oder ist es eher so zum Test einmal, weil das eigentlich zum nur Test, für den ja. Wettkampf ist?
Also soweit ich es verstehe, wir können gerne mal ChatGPT fragen. Ey, das Krasseste ist, Leute, man kann mit ChatGPT einfach reden. Ich wohne hinter dem Mond, das kann man schon ewig. Aber ey, ich nutze es gerade so oft, ich stehe irgendwie in der Küche und dann frage ich den einfach irgendwas und er stellt auch Rückfragen. Also der redet wie ein normaler Mensch, das ist so crazy, als würdest du telefonieren mit einer allwissenden ein Person, Coach, die eigentlich alles weiß. Du kannst einfach sagen, boah, wir machen das jetzt mal. Pass auf, wir machen das jetzt hier live. Also nach meinem Wissensstand, ich werde das jetzt mal vorher einmal selber sagen, sind lange Läufe dazu da. Okay, pass auf, wir machen es anders. Ich gebe jetzt den Prompt ein mit euch gemeinsam. Also, ich spreche jetzt los.
Mhm.
Also, ich laufe einen Marathon in etwa 9 Wochen und ich weiß, dass lange Läufe dazu da sind, um meinen Fettstoffwechsel zu trainieren, beziehungsweise meinen Körper dafür zu trainieren, dass er die Energie aus meinen Fettreserven nimmt. Das schaffe ich, indem ich sehr lange, dafür aber auch sehr langsame Läufe mit niedriger Herzfrequenz mache. Macht es Sinn, wenn ich bei diesen Läufen Gels verwende oder wird der Effekt, den ich eigentlich mit meinem Longrun versuche zu erreichen, dadurch wieder verringert?
Also bei uns kommt leider nichts an. Oder zumindest bei mir nicht.
Es klingt, als hättest du ein solides Verständnis davon, wie du deinen Fettstoffwechsel trainieren möchtest. Das Laufen mit Geld, also einer Energiereserve, kann sinnvoll sein, wenn du sicherstellen möchtest, dass du genug Energie hast, um lange Läufe zu absolvieren, ohne völlig zu erschöpfen. Allerdings kann der Effekt des Fettstoffwechseltrainings etwas verringert werden, wenn du zu viele schnelle Kohlenhydrate zu dir nimmst. Es könnte hilfreich sein, während deiner langen Läufe nur minimal oder gar keine Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, damit dein Körper gezwungen ist, auf die Fettreserven zuzugreifen. Eine Möglichkeit wäre, nur Wasser oder Getränke mit Elektrolyten zu konsumieren, anstatt zuckerhaltige Gels. Am besten probierst du verschiedene Ansätze aus und beobachtest, wie dein Körper darauf reagiert.
Danke, Bro.
Alter Philipp, mal abseits von der Antwort. Gerne. Viel Erfolg beim Training. Die Stimme hört sich 1:1 an wie dieser Peter Frahm oder wie der heißt.
Ah, ja,
same. Krass, oder? Stimmt. Ich dachte gerade, die Stimme kenne ich.
Und das ist krass, normalerweise gibt der kürzere Antworten und fragt auch Rückfragen. Und das ist halt voll krass. So, ich mache mal so, hey, ich stehe vor dem Kühlschrank, ich habe ein bisschen Hunger, ich sehe eine Paprika, ich sehe das und das, ich sehe das und das. Was könnte ich machen? Ah, das klingt geil. Ich glaube, wir kriegen da was Cooles raus. Und dann release der mir das einfach vor. Oder Emilia und ich so, ja, wir wollen nach Thailand, wir haben Bock da und darauf, was kannst du uns vorschlagen und so, das ist schon echt geil. Und dann haben wir ihn letztens verarscht so und dann wild, waren wir Alter. So bei Thailand und dann meinten wir so, meint er so, ja, was wollt ihr denn für Aktivitäten machen? Also wir haben so voll lange mit ihm über Thailand gesprochen, dann hat er so nach den Aktivitäten gefragt und wir so, ja, wir wollen Skifahren und er so, oh, jetzt nimmt das Ganze aber eine überraschende Wendung.
Geil. Auch dieser Humor da noch drin, Alter.
Es ey, ist so ohne krass. Scheiß, Hammer.
Es ist so krass. Ich frage also mich echt, wie sich das Bildungssystem entwickelt langfristig.
Das war jetzt die Antwort erstmal auf deine Frage, Chris. Es würde den Effekt ein bisschen verringern. Ich glaube nicht komplett eliminieren.
Das war überhaupt nicht meine Frage.
Chris, jetzt weißt du es endlich.
Das war Marks Frage.
Ah, Marks Frage, Entschuldigung. Ja, also, genau. Das Problem ist, bei diesen langen Läufen kriegst du halt irgendwann richtig Hunger. Das ist halt das Problem. Und dann Boah, das ist halt schon echt hart. Ich bin da auch selber noch nie mehr als 25 gelaufen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man mal 35 laufen muss.
Ja, also ich glaube, die Gels nicht zu schlimmer. Benutzen, ist nur bei Longruns. Weil da, wenn du den Fettstoffwechsel trainierst mit so einem langsamen Longrun, dann machst du es dir halt kaputt. Aber wenn ich jetzt sage, ich will heute 28 Kilometer in Marathon-Pace laufen, scheiß auf Fettverbrennung, ich will gucken, ob ich es hinkriege und wie mein Körper dann aufs Gel reagiert.
Ja, ich glaube, ja, so ein Test-Run macht ja auch Sinn. Also sonst weißt du ja gar nicht, ob die Gels verträgst.
Also genau, wir haben es gemacht, wenn du so einen Long-Run hast und dann einfach kurz vor Schluss, einfach so 2 Kilometer vor Schluss, einmal das Ding reinjuicen und dann so 15 Minuten weiterlaufen noch. Und dann weißt du ja, ob du es vertragen hast. Und was ich zum Beispiel gemerkt habe, dass du danach halt einen verklebten Rachen hast. Also war bei mir so, ich muss danach Wasser trinken.
Brauchst halt Wasser dazu, ne?
Genau. Okay.
Also man läuft auch nicht mehr als 30 in der Vorbereitung, oder?
Also ich glaube doch, von der Länge. Ein paar Mal läufst du auch 35, echt? 32, ja, okay. je nach Zielzeit. Wie viel Volumen hast du denn gerade schon die Woche, Marc? Wie viele Kilometer läufst du schon die Woche?
Kommt drauf an, wie viele Kilometer ich jetzt diese Woche noch laufe. Also bisher habe ich diese Woche 15. Jetzt habe ich noch geplant, 21er zu machen. Hätte ich.
Okay, also bist du doch auch schon dabei. Ich dachte erst.
Ja, ich war ja 2 Wochen ausgenockt. Wir hatten ja Sommerfest, AMC Hackers. Das war intensiv. Davor war noch das EM-Spiel. Das war intensiv. Dann waren wir noch in Wien mit den Jungs und dann bin ich ja krank geworden. Deswegen bin ich jetzt gerade erst wieder im Game, aber ich plane jetzt die nächsten 9 Wochen auf jeden Fall 3-mal die Woche zu laufen. Also anders geht's, glaube ich, nicht.
Nee, also 3-mal ist auch wenig. Du solltest schon ein bisschen mehr laufen.
Wenig?
3-mal die Woche ist nichts.
3-mal kommt mir voll viel vor. Ich denke mir so, Alter, nein. Reicht mir 2-mal oder muss ich 3-mal
laufen? Also du musst im Marathon am Ende auf 60 Kilometer die Woche kommen. Und das schaffst du ja nicht mit 3 Läufen.
Da bin ich ja unsichtbar danach.
Ja, bist du auch. Ich sage mir ja jeden Tag, ich darf nicht unsichtbar werden. Ich muss ins Gym gehen.
Aber also machst du noch Krafttraining nebenher oder ist es dann so?
2-mal die Woche.
Also ich werde es nicht schaffen. Also ich mach's noch, ja, aber irgendwann, ich weiß nicht, bei meinem Halben war es so, ich meine, Chris, wenn du es schaffst, Props. Bei meinem Halben war es so, du bist halt erschöpft an den Tagen, wenn du nicht läufst und hast einfach keine Energie und Kraft, dann irgendwie da noch im Gym was zu drücken. Also einfach Bock, also sowohl mentale Power als auch wirklich physische Power war einfach nicht mehr da.
Erdnussbutter.
Die pauschale Antwort auf alle Fragen.
Ja.
Erdnussbutter.
Gibt es nicht diese Zahl? Ja, sagt man,
47, mit 42, ist, ja.
42 ist die Antwort auf alles. Erdnussbutter ist auch die Antwort auf alles.
Erdnussbutter ist die Antwort auf 42, weil 42 ist Kilometer. Müssen wir laufen.
Bei mir ist gerade noch das Problem, dass ich in 3 Wochen Triathlon habe, der irgendwie auch noch mit unter Dach und Fach muss. Und eigentlich war ich da tiefenentspannt, bis ich gestern gelesen habe, dass in Bremen bei dem Triathlon ein Zeitlimit gibt. Wenn man da langsamer ist, wird man disqualifiziert. Und das Zeitlimit ist verdammt niedrig.
Aber ziehen die sich dann da vor der Strecke oder wirst du einfach nicht gewertet?
Ich glaube nicht. Also, sag
mal
so, da steht.
Ist dann schon jemand, der die Hütchen hinter dir aufräumt?
Da steht, Schwimmen 40 Minuten, dann Fahrradfahren 2 Stunden, also Stunde 20 dann in Summe und dann inklusive Laufen 3 Stunden 15. Das ist so die Maximalzeit. Ich habe die Ergebnisse letztes Jahr gecheckt, da hat die langsamste Person 4 Stunden gebraucht und war immer noch in der Wertung. Das heißt, ich glaube nicht, dass die einen dann da von der Strecke nehmen und sozusagen, du darfst jetzt nicht weitermachen. Aber gleichzeitig ist das ja so ein, okay, die wollen halt nicht, dass da Noobs mitmachen. Ich bin halt ein Noob und diese Zeit steht jetzt halt irgendwie im Raum. Und wenn ich länger brauche, habe ich so das Gefühl, ich habe da mitgemacht, obwohl ich da nicht hätte sein dürfen.
Na, du bist schneller.
Oh.
100%.
Also ich bin halt echt ein beschissener Schwimmer. Fahrradfahren und Laufen kriege ich auf jeden Fall hin. Fahrradfahren muss ich dann schon, also powern. Beißen. Aber Schwimmen, Problem ist halt auch mit den Transitions. Du musst ja aus dem Wasser, du musst dein Fahrrad finden, du musst die Schuhe anziehen, aufs Bike, dann mit deinem Rad erstmal zur Startlinie laufen.
Ja, aber das muss ja jeder. Da wirst du dich ja nicht so dumm anstellen und 20 Minuten verlieren, wo jemand anders 5 Minuten nur braucht.
Hilfe, nimm meine Schuhe. Nee, aber das sind halt, das sind aber nochmal 5 Minuten, die draufkommen. So, und die 5 Minuten
bei jedem muss ich drauf.
Ja, aber die schwimmen ja 6-mal so schnell wie ich und ertrinken nicht. Das ist das Problem. Das heißt, ich habe jetzt für 1500 Meter 45 Minuten gebraucht. Das habe ich aber auch, also bin ganz entspannt geschwommen sozusagen, um erstmal diese Strecke zu machen. Das heißt, da 5 Minuten runter muss ich auch schon Druck machen und 40 Minuten ist überhaupt die Disqualifikationszeit. Das heißt, ich muss schon Gas geben, nicht disqualifiziert zu werden und dann noch diese Transitions hinkriegen. Also das wird noch ein Geraffel.
Ach, das kriegst du schon hin. Da bin ich mir sicher. Du bist
das kriegst ich hin.
Das kannst einfach auch schneller schwimmen.
Einfach schneller schwimmen. Einfach schneller laufen, Marc.
Ja.
Einfach schneller
also
und weiter.
Mein Ziel für den Marathon ist nicht schnell zu laufen. Ich will da einfach nur ankommen. Also ich habe da, glaube ich,
Zeit.
Also ich habe so eine Pace, die ich vielleicht glaube, dann zu schaffen. Aber was mir ist denn völlig egal.
Zielzeit?
Ich habe ja noch keine. Also ich glaube, ich würde das im Training so ein bisschen rausfinden, okay, welche Pace kann ich jetzt so auf 30 Kilometer laufen, ohne zu sterben? Und dann würde ich das so ungefähr auf die 40 hochrechnen.
Christo, nee, Marc, also für dich ist unter 4.
Alter, nee. Unter 4 ist echt hart.
Du willst ganz klar 3,30, ne?
Das ist so ein Ding, eigentlich will ich es nicht sagen, weil es ist mir immer noch so fremd, wie das gehen soll.
Mhm.
Aber
und
eigentlich,
wir sind 9 Wochen davor oder 10.
Ja, also ich glaube, ich weiß halt noch nicht, wie es angehen will. Ich glaube, 3,45 schaffe ich. Da glaube ich wirklich fest dran, dass ich das schaffe. 3,30 wird eine richtig knüppelharte Challenge. Und ich weiß halt nicht, ob ich den Marathon laufen will mit 3,30 als Ziel und 42 Kilometer zu denken, fuck, ich pack's nicht. Fuck, ich pack's nicht, fuck, ich pack's nicht.
Also man sagt, lauf den halben, den rechnest du mal 2 plus 30 Minuten. Also du müsstest den halben in 1,30 laufen.
Ja, weiß ich nicht, also unwahrscheinlich, dass ich das jetzt schaffe.
Also 1,30 ist, genau, dann mal 2 sind 3 Stunden plus 30 Minuten. Safety Zone sind 3,5 Stunden. Also mein Ziel war ursprünglich 3,5, ich habe aber kaum trainiert, deswegen ist mein Ziel jetzt auf 4 gewandert. Wenn ich jetzt richtig gut durchkomme im Training, dann justiere ich auch irgendwo zwischen auf so 3,45. Aber Alter,
also
ich will auch einfach gesund
unter,
sein.
Also länger als 4 Stunden, dann wäre ich
ja, das enttäuscht. Das wird mich knicken, ja, safe. Aber es kann auch sein, dass bei Kilometer 33 wir alle so eine Schelle ins Gesicht kriegen.
Ja, das ist nämlich das Ding.
Du musst kriechen dann 3 Kilometer. Und
oder
dann kriegst du
die Wadenkrämpfe oder irgendeinen Scheiß.
Genau.
Und dann,
du weißt es halt.
Also mein Halbmarathon war 1,50. Das heißt, ich hätte dann 4,10 ausgerechnet sozusagen, oder?
1,50 plus 1,50 sind 2 Stunden.
Hä? 2 Stunden 40.
3 Stunden
40. Nee, 3 Stunden. Ja, ja.
Plus 30, ja.
Plus 30,
10. Ja.
Marc, dein Halbmarathon war 1,50?
Mhm.
Ja.
Alter, das ist voll
stark. Aber da bin ich auch angekommen und gefühlt einfach umgefallen.
Ja, ist ja nicht schlimm. Das passiert
also,
ja beim Marathon
auch. Also wenn ich dann denke so, ja, jetzt nochmal zurücklaufen, 20 Kilometer, chillig. Also.
Ja, du musst halt nochmal umdrehen, Alter. Du musst umdrehen und
das
sagen,
ist okay,
ich hab
das
meine
Ganze jetzt nochmal.
Ich muss nochmal zurück.
Alter.
Also ich hatte vor den Halbmarathon vor, keine Ahnung wann der war jetzt, 6 bis 8 Wochen, 1,43.
Ja, genau, der ist halt gut, Frage, weil der ist relativ aktuell bei dir.
Genau, und jetzt die Frage mit den letzten Trainingswochen, wie viel mehr da gehen würde. Aber, also aktuell sagt die Garmin, sagt mir aktuell 3,45 für den Marathon.
Ja, ist doch top. Ich bestell mir jetzt mal die Garmin.
Halbmarathon-Vorhersage 1,40. Marathon-Vorhersage 3,44.
Aktuell. Okay, das ist schon krass.
Ich habe kein. Ah, das wird, glaube ich, es ist unser erster Marathon. Also wir werden Adrenalin haben, wir werden, ich hoffe, nicht überpacen. Wir haben noch nie so eine Strecke gemacht. Aber es gibt halt auch, und eigentlich will ich das auch machen, ein paar Leute, also natürlich gibt es ja 1000 YouTuber, 1000 Meinungen. Und es gibt welche, die sagen, die machen relativ genau 4 Wochen vor Marathon, laufen die einmal 35 Kilometer in ihrer Marathon-Pace. Oder mindestens über 30.
Das ist ja, nee.
Doch. Doch. Und die sagen, die brauchen das mental, um einmal schon irgendwie 30 Kilometer in diesem Pace gemacht zu haben, um sich zu sagen, jetzt den Rest muss ich kämpfen und dann schaffe ich das.
Wie lange vorher?
4 Wochen, 4 bis 6 Wochen vorher.
Weil ich glaube, ich bräuchte 2 Wochen Recovery danach.
Genau, und also was ich halt machen will ist, ich bin jetzt gestern 14 gelaufen im Marathon-Pace. Ich will nächste Woche wahrscheinlich einmal 21 und dann noch einmal 28 in Marathon-Pace. Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal hochgehe, aber ich glaube, ich will einmal 28 Kilometer mit den Wettkampfschuhen, mit Gels, den Pace laufen.
Ja, man fühlt sich bestimmt besser, wenn man so ein bisschen weiß, okay, wie fühlt sich das an? Und du hast es gepackt und es wäre noch was drin gewesen. Ja. Aber Junge, die letzten 10 Kilometer, die nehmen dich komplett auseinander, glaube ich.
Gut, das wir Ding wollen ist, ich mal alle, ja?
Ich, also eine Sache noch, ich sehe es irgendwie gerade egomäßig nicht ein, im Gewicht runterzugehen. Also ich hänge jetzt wieder bei 86 Kilo rum.
Oh, ja.
Und ich will meine Muskeln nicht verlieren. Ich sehe es einfach nicht ein.
Also
Marc,
wir haben
hier noch mal ein bisschen Körperfett.
Wir haben es doch mal ausgerechnet. Ich glaube, zwischen 5.000 und 7.000 Calories burnst du in der Höchstzeit der Marathonvorbereitung.
Das ist 1 Kilo Fett pro Woche.
Das heißt, du müsstest, nee, ja genau, und du müsstest jeden Tag ein Taui mehr essen. Erdnussbutter,
ja.
Easy.
Gut, wir wollen auch mal alle Leute entertainen, die nichts mit Laufen zu tun haben, aber wir wollen euch alle dazu auffordern, denkt nach mal
Berlin zu kommen nach. Und es anzufeuern.
Erstens das, kommt nach Berlin, Ende September, Berlin-Marathon, bitte einfach an den Straßenrand stellen, Hackerschild hochhalten, ich glaube, das würde uns die krankeste Motivation geben.
Das würde pushen.
Selbst wenn ihr keine Läufer seid, das wird eine Party, also wenn ihr mal nach Berlin wollt, dann geht da nach Berlin. Und wenn ihr noch nie darüber nachgedacht habt, sowas zu machen, absolute Empfehlung von unserer Seite, es ist wirklich geil, mal so seine eigene Challenge zu machen, mit Freunden das zu machen.
Sollen wir einen MZ-Kass Run Club machen?
Haben wir schon so oft gesagt, wir haben es noch nicht gemacht.
Also einfach einen digitalen. Einfach digital, wo jeder seine Runs postet.
Ja, wir haben ja einen Run Club. Eine Whoop-Gruppe haben wir schon.
Ja.
Wo kann man einen Run Club machen? Also ist es eine App?
Nein, einfach nicht zusammen laufen, einfach bei WhatsApp, dass die Leute sich gegenseitig motivieren. Ja, okay. Guck mal, ich bin schon wieder laufen gewesen. Wie ist es mit dir?
Ja, wir haben ja unsere Challenger-Gruppe, die können wir eigentlich mal wieder beleben.
Ja. Gut. Was ging denn beim Meetup? Will einer von euch da mal ausholen etwas, was wir in München fabriziert haben, das traurige EM aus von Deutschland und dann danach der Tag.
Ja, also grundsätzlich kann man das Meetup, glaube ich, mit Volleyball zusammenfassen. Also Location jetzt für alle, die nicht da waren, das war ja eine riesen Beach Area mit Außenbereich. Es hat zwar später ein bisschen geregnet, deswegen waren wir hauptsächlich drin. Eine kleine Content-Bühne, Ausstellerbereich und gefühlt war die, ich glaube, 80% der Location war Sand, also ich glaube fast eigentlich gar nicht andere Fläche. Und die andere Hälfte des Raumes war praktisch ein Volleyballfeld. Und wir wussten am Anfang gar nicht so richtig, nutzen das die Leute im Endeffekt oder nicht. Wir haben vom Team am Anfang ein bisschen angefangen zu spielen. Und ich glaube, das ging bis, ich glaube, um 12 haben wir auch aufgehört, oder? Ich glaube, die letzten haben, glaube ich, so 2 Minuten vor 12 aufgehört zu spielen. Ja. Also, nächstes Mal Volleyballturnier, würde ich sagen.
Es war ganz geil, weil mal normalerweise bei unseren Meetups die Leute treffen sich halt, weil sie sich aus den Calls kennen und man labert halt irgendwie den ganzen Tag durch. Und mir geht es dann so, dass ich immer noch keinen Bock mehr habe, die ganze Zeit zu reden. Und das ist halt auch voll geil gewesen, einfach mal auf eine andere Art zu connecten. Irgendwie auf einem Meetup auf einmal liefen alle halb nackt rum, hatten nur noch eine Badehose an oder eine kurze Hose und haben Volleyball gezockt. Haben sich in Teams zusammengeschlossen und haben in einer Tour durchgespielt. Es war so geil. Es lief Mucke. Wir hatten DJ Erik, der uns da ein bisschen Musik unter die Ohren gegeben hat. Es hat so Spaß gemacht. Richtig geiles Meetup. Also wir haben echt auch Hammer Feedback bekommen. Dazu noch Vorträge, Aussteller, geile Themen. Also es war wirklich von vorne bis hinten eine geile Veranstaltung.
Ja, ist halt nicht so die typische Business-Veranstaltung. Es ist halt eher so, man kommt zusammen, hat einfach einen geilen Tag.
Ja, aber die wichtigen Sachen passieren zwischen den Zeilen. Weißt du, du spielst 6 Stunden Volleyball und dann gehst du mit dem Typen hinterher eine Apfelschorle dir holen, weil du so erschöpft bist und sagst, und warte mal, was war nochmal dein Business? Ja, das und das. Ach krass, voll cool. Und schon,
ja.
Also es muss nicht immer der langweilige Meetingraum sein. Einfach zwischen den Zeilen ein bisschen zuhören.
Ja. Geil. Echt geil. Ja, ansonsten, was ging sonst die letzten Wochen bei euch? Bestimmt, Chris, du warst auf allen möglichen Festivals. Wie ist das so bei dir? Du bist auch relativ viel arbeiten, wenn du nicht gerade unterwegs bist, aber auch voll viel unterwegs, ne? Bist du immer schnell wieder in der Routine drin?
Ist gerade, Gott sei Dank, mittlerweile ja, aber trotzdem ist bei mir gerade, also Holland in Not. Mir ist gerade alles einfach viel zu viel, weil ich habe jedes Wochenende, Rest dieses Jahres ist jetzt verplant. Und es ist halt, also sag ich mal so, Business ist einmal natürlich AMC Hackers. Da stehen Projekte an, die weitergehen sollen. Und gleichzeitig waren auch Events. 1600 passieren Dinge, um die sich gekümmert werden müssen. Beziehungsweise es reicht ja schon, wenn Mindspace damit blockiert ist. Selbst wenn ich bei 1600 operativ nichts mache, es nimmt einen Teil von deinem Denkvermögen weg. Weil du denkst drüber nach, machen die anderen das Richtige? Was ist die beste Strategie? Blabla. Planung meiner Hochzeit. Triathlon. Marathon. Flittermonate planen. Nächstes Jahr sollen Hund kommen. Hyrox. Also es ist gerade einfach so viel. Und dann, das war jetzt sozusagen ja Business, Sport und Privat. Und dann, also privat teile ich jetzt so ein bisschen meine Beziehung und Hochzeit. Und aber auch Freunde. Die wollen mit mir aufs Festival. Die wollen mit mir spontan ein JGA in Wien machen. plötzlich nach dem Meetup, wo ich mich drauf freue. Also wo ich schon mit meinem Rucksack im Zimmer stehe und Niklas sagt, boah, ich freue mich so auf zu Hause. Und im nächsten Moment drückt Marc mir irgendeinen verbrannten Zettel in die Hand mit irgendwelchen Aufgaben. Also wirklich, also unter der Woche bin ich gerade so komplett, lasst mich alle in Ruhe. Ich muss jetzt trainieren und dann arbeiten und dann die Hochzeit planen. Ich habe keine Zeit für niemanden. Also irgendwie, ja, eine ganz, ganz spannende Zeit. Und ich hoffe, nächstes Jahr wird mal die Hälfte davon. Es macht ja alles irgendwie Spaß. Aber das Problem ist, manchmal kannst du Sachen nicht so genießen, wenn du im Kopf schon woanders bist.
Ich finde es so krass. Ich habe da mit Emily drüber gesprochen vor ein paar Tagen. In 20 Jahren, wenn du dich jetzt zurückerinnerst an die heutige Zeit, würdest du denken, das ist die krasseste Zeit meines Lebens. Ich habe so viele Sachen gemacht. Mhm. Wir haben ein Business aufgebaut, wir laufen einen Marathon. Wir haben so viele Projekte, so viele Aktionen. Chris heiratet jetzt so. Das ist einfach krass. Aber in dem Moment genießt man das gar nicht so, weil man eigentlich fast nur mehr oder weniger, okay, das habe ich geschafft. Und eigentlich sollte es ja gar nicht so sein. Eigentlich sollte es ja ein Enjoyment sein und ein Genuss, diese einzelnen Sachen zu machen. Tatsächlich ist es aber eher eine Sache von, hey, ich bin gerade aus New York gelandet, aber ich muss, nachdem ich gelandet bin, habe ich nicht mal Zeit, diese Woche in New York zu Revue passieren zu lassen. Sondern ich muss direkt ein Shooting und eine Kampagne planen, die wir nächste Woche in Köln shooten. Dann muss ich nach Köln fahren. Und schon rückt dieses New York-Thema, und nach dieser Kampagne ist das Meetup. So, und schon rückt dieses New York immer weiter in die Vergangenheit, weil immer wieder neue Events drübergelegt werden, über dein Gedächtnis so ein bisschen. Mhm. Und das ist halt irgendwie schade, weil dadurch die einzelnen Sachen voll an Bedeutung verlieren.
Ja, du musst am Ende des Jahres echt mal, ich mache das immer mit meinen Apple-Fotos, ich setze mich hin und sage dann mehr so, okay, wollen wir mal gucken, was dieses Jahr eigentlich schon alles passiert ist.
Ja.
Und dann irgendwie hast du 10 Sachen aufgezählt, die schon komplett krass waren, und dann denkst du so, oh, das waren die letzten 12 Wochen.
Ja.
Und dann, wenn du das ganze Jahr durch hast, ist so viel manchmal in einem Jahr passiert. Was ich gerade krass lerne, ist einfach, also wie gesagt, Stress entsteht halt, wenn du irgendwie eine Sache machst, während du an die andere denkst und wenn du das Gefühl hast, nicht mehr alles nicht alles im Blick zu haben. Also sozusagen Kontrollverlust wird bei mir zu Stress.
Mhm.
Also wenn ich in dem Moment, also es gibt so Phasen, zum Beispiel bei Hochzeitsplanung, wo ich denke, fuck my life, was zum Teufel muss ich noch alles machen? Aber wenn man dann eine Stunde da saß, sich eine Excel gemacht hat mit allen To-Dos, wer setzt das um, gibt es irgendwelche Deadlines, bis wann es gemacht werden muss, was ist super wichtig, etc., dann hast du plötzlich wieder das Gefühl von, okay, ich habe alles im Blick, nichts ist außerhalb meines Sichtfelds. Aber wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist außerhalb deines Sichtfelds, dann kommt zumindest bei mir so ein Unwohlsein. Ich hasse es, wenn ich nicht die Kontrolle habe über das, wo ich die Kontrolle drüber haben könnte.
Oder muss
eigentlich. Oder sogar muss. Oder keine Ahnung, ich hatte einen so einen Tag, ich war letzte Woche auf dem Deichbrand-Festival und letzte Woche Dienstag. Mittwoch sind wir losgefahren, aber Dienstag, Alter, meine To-Do-Liste war so lang und die Nacht davor habe ich so scheiße geschlafen, weil ich dachte, okay, Triathlon-Vorbereitung ist gerade für den Arsch. Ich war noch nicht ein einziges Mal schwimmen. Ich muss bis morgen noch unser neues Projekt fertig machen, damit das in Druck gehen kann. Niklas wartet da drauf. Ich muss noch diverse Sachen für die Hochzeit machen. Dann habe ich morgen noch einen scheiß Tanzkurs, der um 16 Uhr mitten in meiner Arbeitszeit plötzlich ist. Und dann lag ich abends im Bett und dachte echt, ich würde am liebsten meinen Kopf gegen die Wand hauen. Aber am nächsten Morgen eben kurz beim Kaffee Stift und Zettel genommen und dann so, okay, ich gehe jetzt schwimmen. Erledigt. Jetzt konzentriere ich mich nur auf diese Kackaufgabe. Fertig. So, jetzt ist dieser Tanzkurs. Da gebe ich mir Mühe. Erledigt. Und dann abends so, okay, so schlimm war es gar nicht. Aber vorher dieses drüber nachdenken hat mich komplett zerfetzt. Dann habe ich gemerkt, ich habe ja noch gar nicht gepackt, weil ich feiere morgen zum Festival.
Ha. Ist auch was Jeff Bezos ja mal im Interview gesagt hat. Stress entsteht meistens, wenn man was tun kann, aber es noch nicht getan hat und so ein bisschen das einfach im Kopf vor sich hinschiebt. Sobald du die erste E-Mail geschrieben hast zu einem Thema, ist der Stress plötzlich weg. Auch wenn die Aufgabe noch nicht komplett erledigt ist, es geht darum, anzufangen und man hat dieses Fortschrittsgefühl. Ich frage mich manchmal auch bei den ganzen, also dein Jahr war ja so krass gestaltet mit so vielen Sachen, ob das manchmal so ein bisschen ist, wie es auch zum Beispiel mit Training oder so ist.
Ich bring dir schon mal einen Helm vorbei, dann ist die Wand sicher.
Entschuldigung.
Das ist Scheiß.
Ich habe ChatGPT gefragt nach einem Witz als Antwort auf Chris' Aussage, er wird am liebsten den Kopf gegen die Wand hauen. Da meinte er, keine Sorge, ich bring dir schon mal einen Helm vorbei, dann ist die Wand sicher. Fuck. Entschuldigung, Marc.
Alles gut.
Marc, erzähl weiter.
Ich weiß gar nicht mehr, wo ich war, ehrlich gesagt.
Ich weiß auch nicht mehr, wo du warst. Philipp!
Jetzt habe ich meinen Kopf gegen die Wand gehauen, aber ist nicht schlimm.
Irgendwas mit Jeff Bezos und wenn man die erste E-Mail geschrieben hat und ich frag mich manchmal und dein Ja war krass.
Ja, vielleicht kommst du gleich wieder.
Alter, hat Philipp den Faden durchgeschnitten.
Das war eigentlich die Kernaussage davon.
Ich bin gut im Faden durchschneiden.
Oh.
Okay.
Was war die Kernaussage, Marc?
Eigentlich, also wie du es auch schon gesagt hast, dass du hast ganz viele Sachen im Kopf. Sobald du eine Sache anfängst, die Fortschritt in diesem Bereich bringt, zum Beispiel nur eine E-Mail schreiben für einen Bereich, dann löst sich der Stress praktisch schon. Ich glaube, psychologisch ist es auch so, dass wenn du eine Aufgabe anfängst, dass es schon so viel Dopaminausstoß hat, wie wenn du das Ziel erreicht hättest. Deswegen ist es auch so, dass super viele Leute, die sagen, ich möchte ein Business aufbauen, nur einen Kurs kaufen, weil das ist der gleiche Dopaminausstoß, wie wenn sie das Ziel schon erreicht hätten, dann einfach aufhören.
Ach krass.
Das ist wirklich super interessant, ja. Und deswegen gibt es auch so eine Befriedigung, wenn du den ersten Schritt machst für ein To-Do, wie Chris zum Beispiel, ich war jetzt einmal schwimmen, ich habe jetzt die Aufgabe weitergemacht, ich habe jetzt, keine Ahnung, meine Sachen gepackt. Obwohl das ganze Ding noch nicht durch ist, bist du schon so im Kopf, Dopamin entleert, dass es wieder gut ist in dem Moment, sage ich mal.
Ja, also für mich ist es hauptsächlich dieses Kontrollding. Solange ich das Gefühl habe, alles ist in meinem Blickfeld, dann habe ich auch kein Problem damit, irgendwie so ein bisschen Deadline-Stress zu haben oder so. Aber ich muss das Gefühl haben, okay, alles, was erledigt werden muss, das habe ich hier auf diesem Zettel und den kann ich jetzt runterarbeiten. Und ob ich das jetzt oder morgen oder wann anders mache, ist mir egal.
Ja, das stimmt. Ich glaube, ich schreibe mir dann selber immer E-Mails. Also ich schreibe mir selber per E-Mail, wenn ich irgendwelche Sachen machen muss und ich weiß, da geht nichts verloren. Und ich habe dann immer meinen riesigen Posteingang mit E-Mails von außen, die kommen, und meine eigenen, die ich mir selber geschrieben habe, wo ich dann irgendwas machen muss. Und das weil ich vergesse sonst die Sachen. Das ist echt so tricky.
Ja,
ich kann noch eine kurze Geschichte erzählen zum Abschluss. Und zwar hatte ich euch ja erzählt, dass wir, ich weiß nicht, hab ich eigentlich jemals von meiner Office-Situation erzählt? Ich glaube schon, ne? Dass wir dieses riesige Office haben, wo ich Untermieter bin und wo wir sehr viel Platz hatten, weil ein Startup aus Berlin, welches Venture Money hat, dieses Büro finanziert hat und die ganzen Mitarbeiter keinen Bock hatten, in dieses Büro zu kommen und deswegen wurde es untervermietet. Genau, aber diese Untervermietung war super chillig und irgendwann kam die Firma auf mich zu, also ein anderer Untervermieter, der gesagt hat, yo, wir werden jetzt so viel größer, es muss jetzt, ihr müsst jetzt irgendwann raus hier. Wir brauchen den Platz. Und ich war halt mega sad, weil ich halt direkt daneben mein Gym hatte, meine ganze Struktur, das ist von zu Hause überhaupt nicht weit weg, also von zu Hause so 8 Minuten mit dem Roller. Super geiles Office. Auf jeden Fall haben wir uns so ein bisschen so, ja, nicht, wir wurden nicht rausgeekelt, aber uns wurde schon gesagt, so, yo, Leute, wir brauchen die Plätze, ist ja auch jetzt völlig fein, ist deren gutes Recht, verpisst euch jetzt hier. und dann haben wir angefangen in Berlin, okay, wow, fuck, wenn die Bürosituation die gleiche Situation ist wie auf dem Wohnungsmarkt, dann haben wir ein echtes Problem, weil wir haben 8 Monate eine Wohnung gesucht. Und dann sind wir hingegangen, haben angefangen, Büros zu suchen und wir haben, glaube ich, innerhalb von einer Woche irgendwie mit 6 Vermietern geschrieben. Super chillig, haben uns das erste Office angeschaut und es war so ein kleiner Raum, weil wir wollten eigentlich ein Private Room und dann haben wir gemerkt, dass dieser Raum zu klein war. Haben gesagt so, ja nee, passt nicht, ist irgendwie zu klein, irgendwie wollen wir was Größeres. Und dann meinte sie nur so, ja, ich habe doch noch was anderes hier, das ist die in der Schönhauser Allee, das ist das alte Gorillas Office. Und in meinem Kopf nur so, spult so diese OMR-Gorillas-Doku in meinem Kopf ab. Ich so, das Office kenne ich doch aus dieser Doku. Ja, dann sind wir da hingefahren, haben uns das Office hier angeschaut. Richtig geiles Office, perfekt. Also mega hochwertig alles, ganz weit oben, Blick über die Stadt. Wirklich richtig geil. Alles modern, Wasserflat, Kaffeeflat und einen fixen Platz und irgendwie überhaupt nicht viel los. Also sehr, sehr geil. Ja, dann waren wir so, yo, wir signen das Office direkt, sind zurück in unser altes Office gegangen, völlig beflügelt und gutem Gefühl von wegen, yo, wir haben jetzt endlich ein neues Office, geil, und es wird noch viel geiler als das vorherige. Ach, und dazu kommt, mein altes Office war 8 Minuten Fahrzeit von zu Hause mit dem Roller, das neue ist 4 Minuten Fahrzeit, also quasi die Hälfte der Strecke. auf dem gleichen Weg, also die gleiche Essensstraße und so weiter, alles genau gleich, nur die Hälfte des Weges von zu Hause. Dann kommen wir zurück ins Altos-Office und sehen den Founder da, der uns da so ein bisschen mehr oder weniger rausgeschmissen hat und erzählen ihm so, ja, wir haben jetzt ein neues Büro, wir würden jetzt hier schon eher rausgehen und er so, ja, nee, wir gehen hier wahrscheinlich jetzt auch raus. Wir haben nämlich ein neues Büro gefunden, das alte Gorillas Office. Und wir nur so, ja, geil, cool, da gehen wir jetzt auch hin. Und er nur so, nee, also ja, witziger Zufall, aber wir bräuchten dann schon die ganze Etage. Ja, und wir halt so, ey, das kann doch nicht euer Ernst sein, jetzt wirklich, also ja, also, und wir haben uns mega gefreut, geil, monatlich kündbarer Vertrag, ey, dann sind wir, ist ja gar kein Risiko für uns. Ja, aber der Plot-Twist daran ist, wenn man selber kein Risiko hat, hat der Vermieter auch kein Risiko und kann dich jederzeit kicken. Und dann zwickert er uns nur so zu und sagt so nach dem Motto, ja, jetzt wisst ihr auch, warum ihr nur einen monatlich kündbaren Vertrag habt.
Alter. Junge. Aber du sitzt gerade noch im Office, oder?
Ich bin noch hier drin, genau. Dann haben wir so gesagt, ja, haltet uns bitte auf dem Laufenden, weil wir wollen hier schon echt Bescheid wissen, wenn wir wieder raus müssen, dass wir frühzeitig anfangen können, was zu suchen. Dann hieß es so ein paar Tage später, nee, wir nehmen es nicht. Haben wir die offizielle Durchsage von dem bekommen, wir nehmen es doch nicht. Dann waren wir so richtig froh, hier 3 Tage Highlife im Office, wir waren so geil drauf. Bis die eines Tages hier wieder im Office standen und mit dem Handy gefilmt haben. Und dann haben die uns ganz stolz erzählt, ja, wir haben den Mietpreis ordentlich verhandeln können. Wir nehmen es wahrscheinlich doch, wir sind wieder im Rennen. Und dann waren wir wieder
gerade was?
Ja, also die haben sich im Mietpreis vertan. Die Miete war irgendwie fast doppelt so teuer, wie die dachten. Mehr als doppelt so teuer. Und jetzt haben die um ein ordentliches Stück, also wirklich richtig ordentliches Stück verhandeln können und sind wieder im Rennen. Und jetzt kann sein, dass sie das Office doch wieder nehmen. Und jetzt hänge ich hier in diesem Büro jeden Tag. Marc, du hast eines Tages mal hier im Podcast gesagt, dass du öfter dir im Alltag so vorstellst, als würdest du die eine Sache zum letzten Mal machen. Mhm. Und genau so gehe ich gerade jeden Tag ins Büro, weil ich weiß so, das Office ist so geil, das ist alles perfekt. Ich habe hier unten so viele Essensmöglichkeiten, Bäcker, Supermarkt, Gym, alles hier. Aber ich weiß, theoretisch, ich muss hier wieder raus. Und so gehe ich gerade jeden Tag hier hin.
Ja, vor allem, es ist halt, du bist gerade echt in der Schwebe. Das ist eigentlich das Schlimme. Wüsstest du, safe, du müsstest raus, wäre es okay, was ist die Lösung? Nächstes.
Ja, dann wäre ich wütend. Du bist gerade, bin ich so ein bisschen wieder, ich höre gerade nichts mehr von denen. So langsam kriege ich schon wieder
gutes Gefühl. Die Hoffnung ist einfach das Stärkste, was es gibt.
Die Hoffnung steigt gerade wieder. Ich habe gar keinen Bock, hier rauszugehen. Ohne Scheiß, wir haben unten, wenn ihr kommt, wir haben unten den geilsten Smashburger. Wir haben 2 richtig geile Asiaten. Wir haben Handpulled Noodles. Wir haben einen, ach, das ist so geil, das Essen hier. Oh mein Gott.
Ja, mein nächster freier Termin wäre dann im Februar.
Ja, genau. Februar kann ich nicht, deswegen müssen wir
im März. Zum Marathon können wir dann vielleicht kurz mal reinhuschen.
Stimmt, Marc, wo pennen wir da eigentlich? Wieder im Hotel for Youth?
Nee, ich hab eine Airbnb schon gebucht, ja. Ja, mal gucken, ob das was wird, du.
Gut. Ja, Jungs, war schön, euch mal wieder gesprochen zu haben.
Ja, wir geben jetzt regelmäßiges Update und schnacken hier mal so ein bisschen. Wenn ihr Wünsche habt für Themen, dann schreibt sie uns an podcast@amc-hackers.de.
Oh, Philipp, ganz ehrlich, das kann ich eigentlich schon nicht mehr hören. Also bei dem Feedback, was wir jetzt von den Leuten bekommen haben, ne, alle, die jetzt zuhören, hier wird jetzt gequatscht, geschnackt über unser Leben, weil scheinbar ist euch der FBA-Fachcontent ja gar nicht so wichtig, sondern ihr wollt hören, wie es Leben.
Dass Chris gerne den Kopf gegen die Wand schlägt, weil er zu viel Wettkampfvorbereitung und Hochzeitsplanung hat.
Ja, wie das Leben der dreisten drei ist.
Ja. Perfekt. In diesem Sinne sitze ich jetzt hier oben mit geilem Blick aus dem Fenster, das könnt ihr nicht sehen.
Und genieß
hoffe
es,
und bange, dass ich hier nicht raus muss. Und jetzt bestelle ich mir eine Garmin und neue Laufschuhe.
Marc, nächste Woche reden wir über deinen Longevity-Lifestyle. Da habe ich schon Bock drauf. Da kannst du mal richtig ausholen mit deinem neuen Essensplan.
Okay.
Seid gespannt auf nächste Woche. Ich wünsche euch noch was. Macht's gut.
Bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.